Mitreißend triumphierende Klänge haben Sie, Damen und Herren, gerade erlebt als Abschluss jener Ouvertüre, die Beethoven zu Goethes Schauspiel Egmont geschrieben hat. Geradezu eine Siegesfanfare für einen Verlierer. Denn Graf Egmont, der Kämpfer für die Freiheit der von den Spaniern im 16. Jahrhundert geknechteten Niederländer, wird in Goethes tragisch endendem Drama von den Unterdrückern hingerichtet. Im Jahre 1947, als der Volksbildungsring gegründet wurde, war auch in Deutschland gerade eine Zeit der Unterdrückung zu Ende gegangen. Hier waren die Unterdrücker zwar nicht wie die Spanier von außen gekommen, sondern von innen. Und das Ausland hat unser Land von der Diktatur befreit. Aber auch in Deutschland hatte es im Dritten Reich tragisch endende Kämpfer gegen die Diktatur, wie einst Egmont, gegeben, die mit ihrem Tod Zeichen setzten. Zeichen, die aber erst nach dem Ende der Gewaltherrschaft ins Bewusstsein des ganzen Volkes rücken konnte. Dass dieses geschah, daran wirkten auch die Volksbildungseinrichtungen intensiv mit. Denn was vielen in unserem Volk in jenen ersten Jahren der Freiheit nach dem Krieg spürbar fehlte, war nach der Zeit nationalsozialistischer Indoktrination und weltanschaulicher Manipulation eine geistige Neuorientierung. Und zu ihr versuchten in den frühen Nachkriegsjahren spontan und, weil man gegenüber Obrigkeiten skeptisch geworden war, bewusst auf privater Basis entstehende Gruppen und Vereine beizutragen. Gelenkt wurden sie fast überall von verantwortungsvoll denkenden Einzelpersönlichkeiten. Während die alliierten westlichen Siegermächte vor allem für die Jugend und die Schulen Umerziehungsprogramme starteten, wandten sich die von der skandinavischen Volkshochschulbewegung angeregten privaten und ehrenamtlichen Gruppen primär an die Erwachsenen. Und hier sollten alle Gruppen und Schichten der Bevölkerung angesprochen werden. Wie man in Ahrhäusen sagte, von der Belle Etage des Barockhauses bis zum überbelegten Flüchtlingszimmer. Der Name Volksbildungsring war wirklich gesellschaftliches Programm. Und das ist im Prinzip bis heute so geblieben. Wenn ich Sie, meine Damen und Herren, heute zu unserem Jubiläum sehr herzlich begrüße, dann spreche ich Sie als ein ganz breit gefächertes Auditorium an. Ein Auditorium, das durch seine Anwesenheit zum Ausdruck bringt, dass es die Arbeit dieses ältesten Ahrhäuser Kultur- und Bildungsvereins der Nachkriegszeit zu schätzen weiß. Seien Sie, meine Damen und Herren, nun mit politischer Verantwortung und Ämtern ausgestattet oder treten Sie als Sponsoren fördernd für diese Arbeit ein und ermöglichen zum Beispiel an diesem Abend durch freien Eintritt jedem Interessierten die Teilnahme. Seien Sie vielleicht die zu knappster Kalkulation gezwungene Rentnerin, die sich gerade noch ein Theaterabonnement im dritten Platz leistet und dies schon seit vielen Jahren, weil sie sich dadurch selbst bereichert fühlt und gleichzeitig weiß, dass sie so zur Erhaltung eines solchen Angebotes beiträgt. Oder seien Sie vielleicht ein von Krankheit geplagter Mitbürger, der in den Gesundheitsvorträgen des Volksbildungsrings Aufklärung und Orientierung sucht. Sie alle sind für eine Institution wie den Volksbildungsring wertvoll und für Sie alle bietet er sein breit gefächertes Programm. Dass im heutigen Konzertprogramm die Namen Beethoven und Goethe auftauchen, ist kein Zufall, sondern Hinweis darauf, dass die Gründer unseres Vereins 1947 vor der Frage standen, woran sollen wir uns denn nun geistig orientieren nach dem Zusammenbruch der nationalsozialistischen Ideologie? Goethes grenzenüberschreitendes weltbürgerliches Denken konnte als Vorbild gelten. Ebenso die international bahnbrechende und völkerverbindende Musik eines Beethoven oder Mozart, die übrigens auch während des Krieges in Konzertsälen Londons oder New Yorks erklang, nicht als die Musik des Kriegsgegners, sondern sozusagen als ein Weltkulturerbe. Aber der Blick der Gründer des Volksbildungsrings war nicht nur rückwärts gerichtet auf vorbildliche Leistungen der Vergangenheit, sondern wandte sich auch sofort den neuesten Entwicklungen in den rasant voranschreitenden Naturwissenschaften und auch der Medizin zu. Und zwar in Vorträgen und in damals noch vom Volksbildungsring selbstständig angebotenen Lernkursen. Und mit der fortschreitenden Spaltung Deutschlands und der Welt wurde der Ost-West-Konflikt über Jahrzehnte zu einem die Arbeit des VBR regelmäßig begleitenden Thema. Zum Prinzip der Arbeit unseres Vereins gehörte es stets neben fachlichen Koryphäen von außerhalb, also zum Beispiel von Universitäten, auch eigene örtliche Kräfte einzusetzen. Sei es als Referenten, als Kursleiter oder als Musizierende. So wurden heimische Kräfte angeregt und stellten eine enge Verbindung zum örtlichen Publikum her. Es ist außerordentlich erfreulich zu beobachten, wie viele Einheimische sich mit ihren Fähigkeiten im Laufe der 6 Jahrzehnte in den Dienst dieser guten Sache gestellt haben. Und so liest sich die ab heute erhältliche Chronik des Volksbildungsrings unter anderem auch wie ein Who is Who der Aarhuser Kulturunterstützer. Dass wir sie, meine Damen und Herren, heute nicht zu einem konventionellen Festakt, sondern zu einem Konzert eingeladen haben, hat zum einen seinen Grund darin, dass Musik, nicht zuletzt die von Menschen unseres Raumes selbst gemachte, in der Geschichte unseres Vereins eine bedeutende Rolle gespielt hat. Von den 1951 gegründeten Schlosskonzerten über die vom Volksbildungsring entwickelten und zum Erfolg geführten Barockfestspiele bis zu den aus seinem musikalischen Mutterboden hervorgegangenen Ensembles wie der Chorgemeinschaft unter Dietrich Krüger und später Norbert Ehl oder Rainer Böttchers, Aarhuser Kammerchor und den vielen verschiedenen Instrumentalensembles, die Ihnen in unseren Programmen immer wieder begegnet sind und auch heute noch begegnen. Der zweite Grund für die Wahl dieses Konzertes ist, dass Musik uns alle manchmal doch mehr anspricht als viele Worte. Und dass sie in der Vielfalt, die wir Ihnen in unserem heutigen Programm bieten, auch als Zeichen dafür steht, wie breit gefächert das Gesamtprogramm des Volksbildungsrings stets ist. Da gibt es klassisch Anspruchsvolles und da gibt es unterhaltend Entspannendes. Wenn nun dies vor Ihnen sitzende symphonische Orchester mit seinem von der ernsten Musik herkommenden Dirigenten auch leichte Muse in sein Programm aufgenommen hat, so dürfen Sie das als Hinweis darauf ansehen, dass der traditionelle Unterschied zwischen ernster und leichter Muse, manchmal E- und U-Musik genannt heute, dass der nicht mehr unbedingt ausschließend sein muss. Zumal es in der letzteren, auch in der leichteren Muse, ja auch sehr hochwertige Qualität gibt. Nun aber kehren wir vom Wort zum Klang zurück. Und zwar mit einem Rückblick auf alte, vorklassische Musik, die allerdings ein Komponist des 20. Jahrhunderts, nämlich Ottorino Respighi, für seine Zeit bearbeitet und modernisiert hat. Es handelt sich um Tänze und liedartige Melodien der Spätrenaissance, die ursprünglich in kleinerer, also auch etwas leiserer Besetzung erklungen sind. Aber sie laden trotzdem auch in der vorliegenden Form noch dazu ein, dass Sie, meine Damen und Herren, sich vor Ihrem inneren Auge vorstellen dürfen, wie Menschen in höfischer Kleidung, in formvollendeten Tanzfiguren daherschreiten, wie sie aber auch schon in jener alten Zeit durch bestimmte Tänze so richtig in Rage geraten konnten. Die liedhaften Melodien singen heute nicht eine menschliche Stimme, sondern zum Beispiel eine Solovioline oder ein Solocello. Versetzen Sie sich also in eine längst vergangene Zeit des 16. und 17. Jahrhunderts. Und wenn diese Ihnen auch gelegentlich etwas fremd erscheinen mag, so machen Sie dann die Erfahrung, dass dies doch unsere eigene Geschichte und Kultur war, ohne die das, was später kam und was uns vielleicht dann vertrauter vorkommt, nicht möglich geworden wäre. Ottorino Respighi, alte Tänze und Lieder.